Ich grüße euch. Schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt und dass wir gemeinsam ein bisschen weitermachen können im Buch Ruth. Lasst uns, dass uns das mehr und mehr aufgeschlüsselt wird. Lasst uns da auch vor den Herrn treten. Er hat das Wort eingegeben. Er hat seinen Aposteln geschenkt. Und für uns muss es sich mehr und mehr aufschließen. Lasst uns Gott bitten, dass er das tut. Ich bete. Vater im Himmel, danke, dass wir uns hier versammeln dürfen. Danke dir, dass wir jetzt dein Wort aufschlagen dürfen. Danke dir für all die wunderbaren und herrlichen Lehren, die wir daran finden. Und nicht nur, dass wir uns über Theologie einfach freuen, das ist was Schönes, womit man sich beschäftigen kann. Wir freuen uns, dein Wesen kennenzulernen und zu sehen, wer du bist. Ich will dich darum bitten, dass wir es auch in diesem Buch Ruth entdecken dürfen, auch wenn es uns zunächst erscheint, als ob einfach nur eine Geschichte beschrieben wird. Lass uns sehen im Kontext deiner ganzen Schrift, wie du derjenige bist, der da arbeitet, der da wirkt und der alles zu einem wunderbaren und herrlichen Ende bringt. Ich will dich bitten, dass du die Seelen tröstest, dass du sie aufbaust. Du weißt, aus welcher Situation jeder Einzelne kommt. Sie sind so verschieden. Es ist so unterschiedlich, womit wir uns befassen, was uns Sorgen macht, was uns niederdrückt, was uns geistlich den Atem nimmt und uns zum Erliegen bringt. Herr, ich will darum bitten, dass du uns tröstest, dass du uns stärkst und dass du uns froh machst in dir, damit wir dich preisen können. Und damit wir ein Leben leben können, das dich verherrlicht und das dich ehrt. Dazu hast du uns berufen, wir wollen das sehr, sehr gerne tun. Wir danken dir, dass wir den Namen Jesus haben dürfen, in seinem Namen vor dich kommen dürfen. Wir bitten es nicht einfach nur aus uns heraus. Danke dir. Amen.
Amen, Amen.
Ruth, lass uns doch mal lesen. Ruth 1, Vers 1 bis 6. Ein bisschen weiter, immer ein bisschen weiter.
Dann fange ich mal an. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem, Juda, ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten, er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech, und der Name seiner Frau Noomi, und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion, Ephratiter aus Bethlehem Juda. Und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Da starb Elimelech, der Mann Noomis, und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Sie nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen war Ruth. Und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Da starben auch diese beiden, Machlon und Kilion. Und die Frauen blieben zurück ohne ihren beiden Söhnen und ohne ihren Mann.
Vielen Dank. Ich habe einen Moment, wo vielleicht noch kurz, wo man sitzen sitzt. Hier. So, wir haben letztes Mal uns angeschaut, insbesondere die Verse 3 bis 5. Was passiert hier? Erstmal jetzt rein vom Geschichtlichen, haben wir es gesehen, der ist nicht schwer zu sagen. Der Elimelech stirbt zuerst, dann, oder sagen wir mal so, was welche Entwicklung, nochmal von Vers 1, welche Entwicklung haben wir letztes Mal hier gesehen? Was sieht man von der ursprünglichen Absicht bis zum Ende? Mit welcher Absicht sind die hier ausgezogen?
Der Mann, eigentlich nur, um den Hunger zu bekämpfen.
Ja.
So, zu leben.
Sogar. Zu überbrücken, würde ich mal sagen. Ja. Zu überbrücken. Ja. Es war wirklich auf Zeit, auf eine kurze, sehr, sehr übersichtliche Zeit. Sie haben gesagt, nur ganz kurz gehen wir rüber und warten, bis es besser ist und dann kommen wir gleich wieder rüber. Okay? Um sich als Fremder aufzuhalten, das ist ein Begriff, um zu sagen, ich werde dort nicht mich im Bürgeramt einschreiben, werde keinen Pass beantragen, ja, ich werde mich dort nicht heimisch machen, werde dort als Fremder bleiben, um zurückzukehren. Ja. Das, die Absicht ist nicht, dass sie sagen, wir sind jetzt für immer weg. Ja. Aber was daraus passiert, ist eben in Vers 2 am Ende, sie kamen im Gebiet von Moab an und bleiben dort. Das ist das Erste. Und dann sehen wir am Ende von Vers 4, und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Und sie wohnten, auf einmal wohnen sie. Sie sind nicht mehr dort als Fremde. Und sie wohnen dort und schon 10 Jahre. Und nicht nur das, sie haben sich auch mit dem Volk verquickt. Von wegen nicht einbürgern, nicht keine Wurzeln fassen. Das waren schon sehr starke Wurzeln. Ja. Und wenn Gott nicht eingegriffen hätte, bin ich fest überzeugt, sie wären bis heute dort, um es so zu sagen. Sie wären nicht von alleine zurückgekehrt. Es gibt keinen Anlass, warum denn? Ja? Warum sollen sie zurückkehren, wenn es ihnen in Moab gut geht? Ja, wenn ihr sich irgendwo heimisch gemacht habt, warum sollt ihr umziehen, wenn es nicht eine äußere Not gibt? Ja. So hat sich das eben hier entwickelt. Und was tut Gott? Was ist das, was Gott jetzt hier tut? Und ich will sagen, es sind nicht einfach nur blinde Schicksalsschläge, es ist Gott, der handelt.
Er
straft, okay. Mhm. Inwiefern?
Alle sterben, alle männlichen.
Alle männlichen sterben. Okay. Es ist zuerst der Elimelech, der stirbt. Wie groß ist die Einsicht danach? Ist noch keine Einsicht da. Nichts zu erkennen. Das heißt sogar im Gegenteil, die nahmen sich moabitische Frauen. Also es ist von wegen Reue, von wegen Umkehr, ist nichts davon zu sehen. Dann heißt, da starben auch diese beiden, Machlon und Kilion, und die Frau blieb zurück ohne ihren Mann, und ohne ihre beiden Söhne. Und wir haben gesehen, das war nicht so einfach. Das war in jeder Hinsicht eine sehr, sehr sehr schwere Strafe und sehr, sehr schweres Gericht eigentlich. Wie muss man das einordnen, wenn Gott das hier tut? Ist er einfach wütend auf sie und haut mal richtig rein, oder um was geht es?
Der Schmerz wird so groß, bis die Einsicht kommt.
Ja, aber von Gott her. Wie müssen wir es beurteilen? Ist Gott zornig auf sie und sagt, jetzt werde ich das richtig zu spüren bekommen? Oder wie müssen wir es einordnen?
Ich finde, es hat in diesem Fall von genau der Familie einfach in seinen Plan gehört. Weil mit der Ruth hat er offenbar ein ziemlich großes Vorhaben gehabt. Ich stelle jetzt mal einfach mal in den Raum, dass der nicht der Einzige war, der dieses gemacht hat.
Möglich. Wir haben gesehen, das Muster war öfter da, bei Abraham haben wir es gesehen, bei Isaac, ja.
Genau.
Haben wir gesehen, das gab es öfter. Ob sie jetzt hier die Einzigen waren, das wissen wir nicht. Es wird halt eben dieser Fokus auf sie gesetzt, ja. Ja. Aber du hast absolut recht. Zum einen wissen wir ganz genau, das gehört in Gottes Plan mit hinein. Ja. Das ist das, was wir nicht verstehen können. Da gehen Menschen eigentlich, du sagst, sie gehen eigentlich in eine falsche Richtung. Sie treffen eigentlich eine falsche Entscheidung. Und Gott sagt jetzt nicht, oh nein, mein ganzer Plan geht über den Haufen. sondern er kommt trotzdem an sein Ziel. Nicht, dass es gut ist, was sie machen. Das wäre aus menschlicher Perspektive, müssen wir sagen, das hätten sie nie machen dürfen. Das war das Erste, was ich, in der zweiten Einheit haben wir es angeschaut. Verlasse nie Bethlehem. Das darfst du nie machen.
Gott ist nicht abhängig von unseren Entscheidungen, ja, um an sein Ziel zu kommen.
Genau. Das ist die Botschaft, das ist die wunderbar tröstende Nachricht, dass nicht, ja, ich weiß, ich habe damals den falschen Ehepartner geheiratet und jetzt geht alles den Bach runter. Das mag sein, dass du den falschen geheiratet hast, aber Gott ist deswegen nicht am Ende. Verstehst du, was ich meine? Ich habe damals mich für die falsche Ausbildung entschieden und seitdem ist alles in die falsche Richtung
gegangen. Ja, genau.
Verstehst du, was ich meine? Das ist nicht, was uns die Bibel zeigt, was die Bibel lehrt. Ich sag, an der größten Sünde können wir es eigentlich sehen, ja? Die größte Sünde, was würde ich sagen? Den Sohn Gottes zu töten. Kannst eigentlich keine größere Sünde, auch wenn es so menschlich betrachtet, kannst keine größere Sünde begehen. Doch hat Gott da seinen Plan dadurch verwirklicht, ja, und eine herrliche, große Erlösung geschaffen.
Was ich da noch spannend fand, ist, dass aus der Beziehung auch keine Kinder hervorgegangen sind.
Da jetzt nicht, ja. Da, es wird zumindest nicht berichtet. Wir wissen nicht genau. Wird jetzt nicht gesagt, die sind eh, also bei Ruth ist es mit Sicherheit anzunehmen. Bei der Orpa ist es nicht zu 100% vielleicht sicher. Aber anzunehmen, ja. So von dem ganzen Kontext her geht man eigentlich davon aus. Aber wir sehen hier, dass Gott seine, ich habe es letztes Mal so beschrieben, Gott züchtigt seine Kinder. Ja. Lässt gewisse Dinge im Leben geschehen, er fügt eins ins andere, diese Dinge, die nicht besonders schön sind, um seine Kinder zu züchtigen. Und das kann für einen Gläubigen, wie wir gesehen haben, im aller Zweifelsfall sogar den Tod bedeuten. Ne? So wie bei dem Elimelech hier. So wie 1. Korinther 11, Paulus sagt, viele sind krank von euch, nicht wenige sogar schlafen. Ja. Paulus, und das sagt Paulus, das Gericht. Aber was für Gericht? Nochmal zurückdenken, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Es ist nicht, um verurteilt zu werden, sondern es ist, um die Verurteilung zu verhindern. Ja? Also Gott ist in Kontrolle, er weiß um alle Dinge und als letztes Mittel greift er ein und sagt, okay Freund, ausgedient, komm zu mir. Ja? Also das ist das, was wir hier sehen. Und das ist aber eine gute Botschaft. Wir haben gesehen, Hebräer 12, wenn ein Vater da ist, der seine Kinder nicht züchtigt, der sie nicht erzieht, in dem Sinne, der liebt seine Kinder nicht, sagt, geh, mach, was du willst.
Ja. Das war jetzt so leicht gesagt.
Ja, ja, ja. Das lässt sich leichter sagen, wenn man ins Paradies geht. Ja. Was ich jetzt hier zeigen möchte, ist auch, dass es eben in diesem ganzen Abschnitt hier, das große Thema, das wir hier sehen, ist der Abfall vom Glauben. Ja, das ist, ich würde es so beschreiben. Es ist Abfall vom Glauben, was wir zuerst gesehen haben, Bethlehem verlassen. Du darfst Bethlehem nicht verlassen. Das ist Gottes Brothaus. Das ist Gottes Rettung. Das ist, versteht ihr, was ich meine? Das ist hier, was wir beobachten. Und ich beobachte das immer wieder, wenn ich predige oder gewisse Wahrheiten verkündige und insbesondere das, was wir immer wieder die Lehren der Gnade nennen. Das bedeutet, dass Gott souverän Menschen erwählt, dass er sie rettet, dass er sie sicher zu sich bringt, diese Dinge. Dann wird mir immer wieder entgegen, ja, aber die Heilige Schrift spricht doch klar von Abfall und von all diesen Dingen. Ja? Ja, wie kannst du sagen? Dann sage ich, müssen wir schon klarstellen. Gibt es unter Christen Abfall? Sage ich ganz sicher. Auf jeden Fall. Es gibt Abfall. Die Frage ist nur, was versteht man unter Abfall? Was bedeutet Abfall? Was bedeutet dieses Wort abfallen, vom Glauben abfallen? Ja, und da kann man unterschiedliche Sachen darunter verstehen. Und um diese Frage geht es, was man darunter versteht. Ich will euch heute ein bisschen aufzeigen, wie ich das einordne, wie ich das verstehe und was das eben für diesen Abschnitt hier bedeutet. Ihr für euch selbst müsst es prüfen, okay? Ich versuche euch zu zeigen, was ich sehe von der Schrift, aber ihr müsst es immer prüfen. Ihr müsst es immer sagen, verhält sich so oder ist Quatsch, dann ihr seid selber in der Verantwortung auch. Also ich denke, dass die Bibel durchaus vielfach von Abfall spricht. Das können wir nicht leugnen. Die Frage ist nur, was verstehen wir darunter? Und ich denke, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, was das anbelangt. Es kann entweder sein, dass jemand dem Glauben den Rücken zukehrt, der bis jetzt gar nicht gläubig gewesen ist, der zwar immer mit dabei gewesen ist, der immer den Weg mitgelaufen ist, der irgendwann mal die Hand gehoben hat, ein Gebet gebetet hat, der Tränen vergossen hat, was auch immer. Ja? Aber bei dem nicht eine wirkliche Wiedergeburt in ihm passiert ist, bei dem keine Lebensveränderung stattgefunden hat. Oder wenn etwas stattgefunden hat, dann war es wie die Saat, die aufgeht, und dann kommt die Sonne und verbrennt, geht ein. Ja? Also etwas, wo nicht vom Bestand ist. Ich habe schon kurz erwähnt, wir könnten jetzt das, ich habe das aber schon immer wieder mit euch aufgeschlagen, das Gleichnis vom Ackerfeld, und ihr kennt das, oder? Was heißt es da über, und das ist ja die Situation, mit der wir eigentlich umgehen, ja? Was heißt es da über die verschiedenen Samenarten? Der erste fällt auf den Weg, der Teufel kommt, nimmt das Wort weg, also es wird gar nicht verstanden. Es dringt gar nicht durch, bis, sag ich mal, einfach, dass es nur verstanden wird. Ja? Wir sehen das in den Evangelien ganz häufig, oder? Jesus predigt, und was passiert mit dem gepredigten Wort? Was sagen die? Also, du merkst an ihrer Antwort, sie verstehen es nicht. Sie verstehen absolut nicht, was er sagt. Jesus sagt, so, warum versteht ihr meine Worte nicht? Sagt Jesus. Ja, das ist, weil sie geistlich tot sind. Das ist Johannes 8, kann man lesen. Aber ich möchte eine Stelle mit euch aufschlagen. Das Ackerfeld will ich jetzt nicht angucken an dieser Stelle. Ich habe es, wie gesagt, schon immer wieder erwähnt. 1. Johannes 2. Lass mal aufschlagen. 1. Johannes 2. Und es gibt viele Stellen, die man dazu aufschlagen kann, auch in den Evangelien. Aber eine kleine Auswahl wollte ich jetzt mal treffen. 1. Johannes 2, Vers 18. Schaut, Johannes spricht so, Kinder, ist immer so, denkst du, Johannes, okay, der ganz Alte, mit so einem langen Bart, sagt, Kinder. Es ist die letzte Stunde. Es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, übrigens interessant, gell? Es ist die letzte Stunde. Ich habe heute wieder was in einem ein Arbeitsbuch, so einem Studienbuch gelesen. Da war über Ruth gerade eben, war darüber die Rede, dass Bilder für die Endzeit sind. Verschiedenes mit dem Überrest Israels, alles Mögliche, ja. Dann habe ich gesagt, okay, es ist interessant. Es ist jetzt, die entscheidende Frage ist jetzt, wann hat die Endzeit angefangen?
Ja.
Ja, siehst du, ja. Also, das ist eben, von dem her entscheidet sich, ob das richtig ist, die Behauptung oder nicht. Ja. Je nachdem, wie man Endzeit eben versteht. Wenn Endzeit verstanden wird als eine Zeit, die mit dem Kommen Christi angebrochen hat, dann ja, sonst nicht.
Oder ist es die Zeit, die dann beginnt, wenn der Himmel schwarz und der Mond blutrot ist und so?
Ja, das ist eben die Vorstellung oft, ja. Ja. Dann fängt die Endzeit irgendwann mal an, ja. Oder jetzt gerade ist sie angebrochen, vor 10 Jahren. Ja, also. Aber die Bibel sagt, Kinder, es ist die letzte Stunde. Das heißt, es ist Endzeit. Und es kann jederzeit sein, es ist vorbei. Das ist immer das, was da mitschwingt. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, das ist ein langes Thema, ja, das wollen wir jetzt nicht hier beackern, aber so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Was meint er damit? Er sagt, auf der einen Seite, es wird eben ein gewisser Antichrist kommen, was auch immer das dann letztendlich sei.
Falsche Lehre.
Ja, genau.
Es sind zu der Zeit, aber das könnte alles sein.
Könnte alles sein, genau. Mhm. Was bedeutet Anti?
Gegen
Christ. Was bedeutet Christ? Für Christus, ne?
Gesalbte.
Ja. Das ist Messias, Gesalbter, genau. Mhm. Aber das ist hier ein gegen Christus, ist genauso wie mit diesen anderen Begriffen, ein Irrlehrer, ja, auf Griechisch heißt es wörtlich übersetzt eigentlich ein Falschlehrer, ein Pseudodidaskalos, ja. Das ist das Gegenstück zum Eigentlichen, zum Lehrer, ja. Oder ein falscher Prophet, ein Pseudoprophet, ein falscher Prophet. Also es ist falsch, es ist eine Kopie oftmals, es entspricht in vielem dem, aber es ist genau das Gegenteil. deswegen gilt es, wachsam zu sein. Es ist nicht so, gell, es ist immer wichtig für mich, dass wir uns dessen bewusst sind. Der Teufel tritt nicht als Teufel auf. Der Teufel tritt auf, als wäre
Ein Engel des Lichts.
Als ein Engel des Lichts. Vergisst alle Vorstellungen, die ihr vom Teufel habt, und macht die Augen auf und guckt, was die Welt als attraktiv und toll findet, und sagt, das sieht eher nach dem Bild Satans aus. Nun, was wir jetzt weiterlesen, ja, daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Das ist ein Zeichen, dass jetzt die letzte Stunde ist. Und jetzt sagt er etwas von diesen falschen Lehrern. Und das ist interessant. Er sagt, von uns sind sie ausgegangen. Okay, weil lesen wir das erstmal. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Könnt ihr das beschreiben, was er damit meint? Das ist immer so im Kreis, ne? Ich so, sag's doch einfach irgendwie einfacher. Aber ich denke, wenn wir ein bisschen vertraut sind mit der Sprache von Johannes, ich denke, es wird schon deutlich, um was es hier geht, oder? Was ist das Erste, was er sagt? Von uns sind sie ausgegangen. Meint er damit, dass sie diejenigen waren, die Irrlehrer losgeschickt haben? Das wohl nicht, ne?
Dass sie aus der Gemeinde gekommen
sind. Aber dass sie aus der Gemeinde gekommen sind. Sie sind aus der Gemeinschaft gekommen. Sie sind nicht einfach von außen gekommen und haben gesagt, hallo, ich bin der neue Irrlehrer. Ja, also, das war nicht der Fall. Sie sind aus der Gemeinde herausgekommen. Ja. Was sagt Paulus? Ich weiß, dass man nach meinem Abscheiden aus euren eigenen Reihen reißende Wölfe aufstehen werden. Apostelgeschichte 20. Es ist aus den eigenen, ja? Es ist nicht. Also es kann auch sein, dass es von außen irgendwo kommt, aber es kann aus den eigenen Reihen. Okay. Also deswegen sagt er, von uns sind sie ausgegangen, von uns sind sie, bei uns sind sie aufgewachsen, mit uns sind sie den Weg gegangen. Ja? Sie sind mit uns gewesen. Aber sie waren nicht von uns. Was bedeutet das?
Sie waren nicht in Christus.
Sie waren nicht in Christus. Sie waren keine wahren Nachfolger. Sie hatten zwar den Anschein, aber guck mal, was er jetzt sagt. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Das heißt, woran macht das fest? Dass er sagt, sie haben sich abgewendet von uns. Und sie gehen einen anderen Kurs. Wenn sie tatsächlich von uns gewesen wären, wenn sie Jesu Schafe gewesen wären, dann wären sie bei ihnen geblieben. Ja, es waren aber nicht. Es waren aber nicht. Ja. Also das ist eine Stelle, wo wir das hier sehr, sehr deutlich sehen. Wir würden sagen, es sind hier die Antichristen insbesondere, es sind die Falschen, es sind die Irrlehrer. Nichtsdestotrotz denke ich, dass das genauso für die anderen auch gilt. Ja. Lass uns mal aufschlagen, Jakobus Kapitel 5. Es ist interessant, wie Jakobus seinen Brief abschließt. Lass uns mal schauen, die letzten zwei Verse, Jakobus 5, Vers 19 und 20. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, und das ist das Thema, mit dem wir uns befassen, Abfall vom Glauben, ja, das ist genau das Thema. Wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand, das heißt jemand anders, ja, ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tod retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. So wie ich diesen Vers hier verstehe, sagt Jakobus Folgendes. Das ist wieder prüfen, ja? Stimmt's nicht? Er sagt, es kann sein, Brüder, da ist jemand unter euch, der irrt von der Wahrheit ab. Ja? Wenn jetzt einer hingeht und diesen zurückführt, dann sollt ihr wissen, falls derjenige, den ihr zurückführt, ein Sünder war, so wisst, wenn ihr ihn zurückfährt, habt ihr eine Seele vom Tod gerettet. Also es kann sein, es stellt sich heraus, das war ein Sünder, das war gar kein Gläubiger. Ja? Das war einer, der Christus gar nicht erkannt hat. Und wenn du aber hingehst, zu ihm redest und ihn zurückführst, gewinnst eine Seele vom Tod. Einer, der verloren war. Einer, der Christus noch überhaupt nicht erkannt hat. Und dementsprechend heißt es, du wirst dessen Seele vom Tod retten, seine Menge von Sünden bedecken. Was bedeutet Menge von Sünden bedecken? Durch das Blut Christi oder durch die Vergebung. Ja. Also, es kann sein, es gibt zwei unterschiedliche denkbare Szenarien. Das eine ist, es irrt einer vom Glauben ab, der noch ein Sünder ist, der noch tot ist in seinen Vergehungen. Und dieses Abirren vom Glauben, das ist nur, ich sage das, die Spreu trennt sich vom Weizen. Es wird nur offenbar, was sowieso im Herzen ist. Ja? Das ist das eine. Es kann aber auch sein, dass es eben ein Gläubiger ist, der zurückgeführt werden muss. Ja. Davon spricht er jetzt hier in diesem Fall nicht viel weiter, aber er zeigt den Wert auf, wie viel Wert es hat, einem, der verirrt ist, nachzugehen. Es kann sein, du rettest eine Seele vom Tod. Ja. Und das ist genau das Gegenteil zu so einer Haltung, zu sagen, ja, ist egal, wenn er Gott gehört, wird Gott sowieso ihn zurückführen. Ja, das wird er. Aber geh du ihm hinterher, weil du die Möglichkeit hast, eine Seele vom Tod zu retten. Ja? Möglicherweise, wenn er ein Sünder ist. Ja.
Und wenn er sich auch bekennen lässt von seinem Weg.
Ja, natürlich, ja. Das vorausgesetzt. Ja, aber das ist diese Chance zu sehen, ja, diese Chance eben wahrzunehmen. Ja. Also wir und das ist das Letzte, was wir hier angesprochen haben, dass ein Kind Gottes sich verirrt, dass es sich verläuft, dass es sogar wirklich falsche Wege geht, definitiv. Ja. Das ist genau die Situation in Ruth 1. Ja. Sie kehren dem verheißenen Land Gottes den Rücken. Und wir sehen in dem ganzen Text, wenn wir mal gucken, ist es einfach nur ein Umzug, so wie ihr umgezogen seid. War das bei Ihnen einfach nur ein Umzug? Wir haben gesehen, nein, definitiv nicht, gell? Absolut nicht. Womit hängt der Wohnort sehr stark zusammen? Zumindest wird ein Zusammenhang im Buch Ruth hergestellt. Schaut mal, wenn wir Vers 15 gucken. Vers 15 heißt es, da sagte sie, das ist die Naomi, siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt. Also was hängt miteinander zusammen? Das Volk Moab und ihr Gott. Okay. Also es geht einfach nicht nur darum, die hat sich halt wieder entschieden, da zu wohnen. Nein, die Rückkehr war mit der Rückkehr zu ihrem alten Glauben verbunden. Okay? Und das, was Ruth dann im Gegenzug tut, ist zu sagen, nein. Sie sagt, Ende Vers 16, sie sagt, wo du hingehen willst und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und darum geht es letztendlich, ja? Volk und der Aufenthaltsort hängt hier, zumindest in Ruth, sehr, sehr stark mit dem Glauben zusammen. Also wenn sie Bethlehem verlassen, was bedeutet das? Sie, zumindest nur kurzzeitig geplant, ja, aber mal kurz dem Glauben den Rücken zu kehren. Okay. Und da genau dasselbe ist eine schockierende Wahrheit vielleicht für uns, aber genau dasselbe kann einem jeden Christen passieren. Dass er auf einmal mit Verheißung Rücken kehrt, wieder falsche Wege geht und sagt, wie kann es eigentlich sein? Das darf doch eigentlich gar nicht sein. All diese Dinge, es ist absolut, absolut möglich. In einer naiven Selbstüberschätzung meinen wir manchmal so, ich und Jesus, niemals. Niemals zurück. Ich singe das Lied sehr, sehr gerne. Aber nicht aus einer naiven Selbstbeschätzung. Ja. Ich habe neulich wieder mit jemandem gesprochen und gesagt, als sie zum Glauben gekommen ist, hat sie gesagt, war sie so überzeugt, sie wird nie mehr sündigen. Sie hat Jesus so lieb, sie ist so überwältigt vom Evangelium, sie wird nicht mehr sündigen. Ja. Und sagt sie dann danach, kurz danach, richtig und noch schlimmer, sagt sie, auf die Schnauze gefallen. Ja. wo Gott demütigt, nein, zeigt, nee, du kannst das nicht. Du kannst das nicht. Ja. Also sie ist, denke ich, im Glauben. Aber das ist sehr, sehr spannend. Und ich will es mit euch ein bisschen im Neuen Testament auch angucken. Kennt ihr Demas? Ja? Wer war Demas?
Das erste Timotheus ist
es? Das ist erste Timotheus,
mit,
ja?
Mit Paulus und
Timotheus. Ne, zweite Timotheus, ja.
Zweite Timotheus.
Aber was war er für ein Mensch? Wir können mal, ich schlag mal Kolosser 4 auf.
Das hat mit ihm gereist.
Ja, richtig. Ja, genau, das schlagen wir nachher gleich auf. Aber erstmal, was war er für ein Mensch? Er war ein Mitarbeiter von Paulus. Machen wir mal Kolosser 4. Kolosser 4. Ganz am Ende vom Brief sehen wir, wie Paulus oft macht. Er ermittelt Grüße von verschiedenen Leuten. Da sagt er, es grüßt, Vers 14, sagt er, es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, den kennen wir, ne? Und Demas. Also will man noch nicht viel, aber er ermittelt Grüße von Demas. Demas ist offensichtlich ein Gläubiger, sonst würde er die Gemeinde nicht grüßen. Ja, zumindest einer, der hier mit Paulus dabei ist. Wie es um sein Herz letztendlich stand, wissen wir ja nicht. Aber er ist ein Mitarbeiter von Paulus. Es ist... Wenn wir Philemon-Brief aufschlagen, sehen wir etwas sehr, sehr Ähnliches. Guck mal. Das heißt hier, es grüßt dich, Vers 23. Nein, Vers 23. Es grüßt dich, Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarch, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. So. Sehr, sehr klar, oder? Demas ist ein Mitarbeiter von Paulus. Was habt ihr beobachtet? Neben wem taucht er auf?
Lukas.
Zweimal, ne? Zweimal taucht er neben Lukas auf. Wer war Lukas? War Lukas das letzte Schwanzende von der Gemeinde Gottes? Also er war ein wichtiger Christ, sagen wir mal, auf jeden Fall ein Jünger Gottes, Jesu. Er hat zwar nicht zu den 12 Aposteln gehört, aber schauen wir, zwei Briefe von ihm oder zwei Werke, ja. Das ist gewaltig, ja. Die Apostelgeschichte, wenn die uns fehlen will, wird sehr, sehr viel fehlen. Und Lukas davon geben auch. Das ist eine Säule, können wir sagen, ja. Eine Säule des Glaubens. Und Demas direkt in einem Atemzug immer mit ihm genannt. Übrigens, wie hat Paulus seine Mitarbeiter ausgesucht? Hat er so gesagt, der nächstbeste so. Ah, du, komm mit.
So machst du ja.
Was meint ihr? War Paulus wählerisch oder war er nicht wählerisch?
Sehr wählerisch.
Ja, war wählerisch. Woran sehen wir das?
Mark.
Ha?
Markus.
Markus, okay. Markus war einmal dabei, hat gesagt, nee, geht nicht mehr mit. Und dann hat Paulus gesagt, nee, fertig.
Keine Chance.
Ob das jetzt richtig war, okay, ist eine Frage. Ich würde sagen, es war nicht richtig. Paulus schreibt später auch, dass Markus ihm nützlich ist. Das ist sehr gut, ne? Hat Barnabas recht behalten in diesem Fall. Aber nichtsdestotrotz, Paulus hat seine Mitarbeiter nicht einfach so ausgesucht, oder? Was heißt es über Timotheus? Als Paulus ihn mitnimmt auf die Reise, Apostelgeschichte 16. Er hatte aber von den Brüdern ein gutes Zeugnis. Ein gutes Zeugnis. Also Paulus hat seine Mitarbeiter nicht einfach so ausgesucht. Ja. Die er genommen hat, die waren für ihn sehr, sehr wichtig. Und die hat er vorher gründlich ausgesucht. Auch eben einen Demas. Das ist dann, wie er schon gesagt hat, 2. Timotheus. Ne? 2. Timotheus 4, Vers 9. Sagt er, beeile dich bald zu mir zu kommen, so schreibt er zu Timotheus. Denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen. Christens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. So, das bedeutet nicht, dass die anderen ihn verlassen haben, die sind weggegangen, aber der Demas. Was heißt, hat den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen? Was bedeutet das?
Diese Weltliga.
Mhm. Zeitlauf, das ist ein Wort für Äon steht eigentlich da. Ja.
Okay.
Ja, die jetzige Zeit, die Welt, man kann sagen die Welt, ja. Man hat die Welt lieb gewonnen, kurz gesagt.
Frage, was in dem Vers, ich meine noch zwei andere gesagt, also dann ist nach Thessalonich gegangen, Kreszenz nach Galatien, Titus nach Dalmatien.
Das bedeutet nur, wie ich gerade erwähnt habe, dass die auch nicht mehr bei ihm sind.
Ist das der Titus, von dem der Titusbrief stammt?
Ja, ja, aber das bedeutet nicht, dass er Paulus verlassen hat in negativer Absicht. Paulus hat ihn möglicherweise, so gehe ich davon aus, dass er ihn geschickt hat. Die sind einfach nicht bei ihm, ja, und er ist auch der nächste Satz, Lukas ist allein bei mir. Er ist in einer Situation, wo er allein geblieben ist und was ihm sehr weh tut. Umso mehr, wenn ein Demas die Welt lieb gewonnen hat. Ja. Ja. Das schmerzt ihn sehr. Dieser letzte Abschnitt, der trägt einen Schmerz. Wenn wir weiterlesen, heißt es hier, bei meiner ersten Verteidigung vor 16 stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Spannend, ne? Der Herr aber stand mir bei und so weiter. Also, aber es trägt schon so ein bisschen melancholischen Charakter. Ja, er fühlt sich einsam. Und das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass Demas ihn verlassen hat. Er hat gesagt, es ist schöner. Thessalonich ist eine schöne Stadt. Da kann ich mir ein besseres Leben leisten, als mich mit Paulus steinigen zu lassen, verfolgen und was weiß ich alles. Ja. Also wir sehen, dass das passieren kann und dass das nicht etwas ist, wovor man gefeit ist und was nur in unserer Zeit heute passiert, nachdem wir die Laodicea-Gemeinde sind und sowieso alles den Bach runtergeht, ja. Das war zu Paulus Zeiten schon so. Ein anderes Szenario ist aber nicht nur das, dass Menschen sich von sich aus eine Entscheidung treffen, die Gemeinde zu verlassen, sondern was kann auch passieren? Wenn die Initiative nicht von der eigenen Person ausgeht, sondern von der Gemeinde. Das kann eben auch sein, ja, dass jemand ausgeschlossen wird, dass jemand aus der Gemeinde herausgenommen wird. Ja. 1. Korinther 5, Vers 1. Muss ich jetzt einen Blick behalten? Okay, das ist gut. Da heißt es, kennt ihr die Begebenheit? Was ist der Hintergrund, ganz kurz?
Ist das, wo der Mann mit Frau seinem Vater oder so ein
genau.
Ding?
Genau, dass einer seines Vaters Frau hat, genau. Ja. Da, also es ist nicht seine Mutter, das ist seine Stiefmutter, kann man davon ausgehen. Aber es ist Katastrophe. Es ist also absolut klar, dass das gar nicht geht. Und Paulus sagt, das ist ein großes Problem, ihr habt kein Leid getragen, ihr habt es nicht entfernt. Paulus sagt, ich habe selbst als Abwesender, habe ich schon ein Urteil gefällt, wenn so etwas passiert, muss man sofort eingreifen. Und ihr habt nicht Leid getragen, ihr habt, es war okay für euch, ja. Seid einfach übergangen. Guck mal, was er jetzt aber sagt. Vers 4, das ist mit einem Satz. Er sagt, ich aber habe, na gut, kommt Vers 3. Denn ich zwar dem Leibe nach abwesend, aber im Geist anwesend, habe schon als Anwesender das Urteil gefällt über den, der dieses so verübt hat. Wir sehen hier nicht, dass Paulus schnell verurteilt, sondern er zeigt die Dringlichkeit der Handlung auf. Ja. Wenn ihr und mein Geist in der Kraft unseres Herrn Jesus versammelt seid, er sagt, ich bin voll mit euch, und der Geist Jesu übrigens ist mit euch, einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan zu überliefern. Was bedeutet das, dem Satan zu überliefern? So, schickt mal per Post, oder? Oder Paketdienst? Nein, das ist eine Redewendung, oder es ist eine spezielle Wendung, um zu zeigen, dass jemand vom Herrschaftsbereich Gottes, wenn wir so wollen, vom Reich Gottes hinausgetan wird und in den Bereich Satans übergeben wird. Wodurch wird es deutlich? Dass einer aus der Gemeinde ausgeschlossen wird Und es sagt, es gibt keine Gemeinschaft mehr mit unserer Gemeinde. Das ist eine Umschreibung für Gemeindeausschluss. Das Ziel davon ist, was? Damit zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn. Worum geht es? Es geht um Rettung. Er sagt, diese Person soll zurück in die Welt, soll sehen und wieder neu schmecken, wie das ist, ohne Gemeinde, ohne all die geistlichen Segnungen, die da sind, ohne die Gemeinschaft der Heiligen, ohne all diese Dinge. Und es soll zur Besinnung kommen. Er soll sagen, oh, wie gut ist es gewesen, als ich dort war. Wie sehr vermisse ich das alles, was dort gewesen ist. Und soll zurückkehren. Es geht um Rückkehr. Es geht um Rettung. Ganz, ganz wichtig. Diese Wendung übrigens, jemanden dem Satan zu überliefern, könnt ihr nochmal im 1. Timotheus 1 ganz am Ende nachschlagen, verwendet genau dasselbe nochmal, wo er wiederum zwei aus der Gemeinde ausschließt. Sagte, damit sie nicht lästern sollen. Sie sollen umkehren. Ja. Also das kann eben die andere Möglichkeit sein, dass jemand nicht von sich aus verlässt, sondern dass er auch ausgeschlossen wird. Aber egal, von wem die Initiative ausgeht, ob von der Gemeinde oder vom Einzelnen, es sind immer diese zwei Möglichkeiten. Entweder ist es ein Sünder, der noch gar nicht zum Glauben gekommen ist, der das Evangelium noch verstehen muss, der noch begreifen muss, wer Christus eigentlich ist, ja? Oder ist es jemand, der vom Glauben abgeirrt ist, ein verlorenes Schäfchen, würde ich so sagen. Eins, das Jesus gehört, das sein Schaf ist, aber das weit weggekommen ist von ihm. Ja? Und das nach außen hin vielleicht auch gar nicht viel mit dem Glauben mehr zu tun hat. Und bei all dem gibt es immer wieder zwei unterschiedliche Perspektiven. Ja? Unsere Perspektive ist immer sehr, sehr flach. Wir sehen einfach nur, ein Mensch ist dabei, aber könnt ihr ihm ins Herz gucken? Könnt ihr die Herzen von all denen, die da drin sitzen, untersuchen? Wir sehen nur, einer ist dabei. Gewisse Dinge können wir sehen, gewisse Früchte, oder? Gewisse Merkmale, sagt uns die Bibel auch, dass es solche gibt. Das ist wichtig. Und doch können wir niemandem ins Herz gucken. Doch wissen wir nie, kann ich von niemandem sagen, zu 100%. Von dem, der auf jeden Fall.
Das ist gar nicht in unser Herz richtig, ja. Oder? Ja. David sagt ja auch, erforsche mich.
Ja, genau. Ja. Selbst wir können über uns, haben so falsche Einschätzungen über uns. Ja. Manchmal nur wie Petrus, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, ich hab dich lieb, aber ich bin so überführt von allen Dingen. Ja, kommen wir später auch nochmal kurz drauf. Es gibt zwei Perspektiven. Es gibt die flache Perspektive, das ist, wie wir es anschauen. Wir sehen nur, dass einer dabei beim Glauben und auf einmal nicht mehr. Er ist vom Glauben abgefallen. Das ist unsere Perspektive. Aber wir müssen sehen, das ist ganz wichtig, das zeigt uns die Bibel. Und das zeigt uns nicht zuletzt in Ruth, dass es eine andere Perspektive von Gott auch noch gibt. Dass Gott über diese Situation auch sieht und dass er es mit anderen Augen betrachtet. Okay? Gottes Sicht ist, dass er die Seinen ganz genau weiß, wer seine Schafe sind. Und dass er seine Schafe bewahrt und sie zurückbringt zu sich. Das ist genau dasselbe ist auch bei den Jüngern. Wie viele Jünger hatte Jesus? 12, nicht schwierig. Also dich selber. Wie kann man die aufteilen? Wenn man eine Trennlinie zwischen den Jüngern ziehen wollte.
Drei. Ganz enge.
Okay, man könnte so eine machen, man könnte aber noch eine andere machen.
Judas und der Rest.
1 und 11. Ja, genau. Was war mit Judas? Er war von Anfang an mit dabei, oder? Er wurde wie die anderen, wurde er dazu gerufen, war dabei. Jesus hat ihn ausgesandt, hat vielleicht Wunder vollbracht. Ja?
Hat bestimmt.
Ja. Wunder vollbracht. Bestimmt, ja. Ja. Sind ja nachher zu ihm zurückgekommen, ja. Er hat gewaltige Dinge erlebt. Er hat gesehen, wie Jesus gepredigt hat. Ja. Bei jeder Predigt wahrscheinlich war er dabei. Die ganze Zeit. Er war so nah, wie kaum einer sein konnte.
Ja. Wo die vielen anderen gesagt haben, was will der uns seinen Leib zu essen geben? Was willst du mit dem? Gehen wir weiter.
Ja.
Ist er auch mitgeblieben.
Ist er sogar mit dabei geblieben. Ja. Mhm. Ja. Du denkst, wow, der muss es eigentlich sein, oder? Aber was war?
War ein gutes Plan.
Ja, der war das ja.
Der hatte den Geldsack.
Er hat den Geldsack getragen.
Das
war sein Verhängnis. Aber schaut mal, war Judas, ist die Situation die, dass Judas am Anfang gläubig war und dann, also, dass er tatsächlich wiedergeboren war und dass er dann gesagt hat, ah, jetzt will ich doch nichts mehr damit zu tun haben?
Aber du kannst nicht wiedergeboren in diesem Zusammenhang sagen, oder?
Wegen?
Weil die noch nicht, weil der Geist noch nicht da war.
Dass der Geist nicht da war, das stimmt nicht, sonst hätte keiner aus dem Alten Testament wiedergeboren sein können.
Ja. Ja, aber dann.
Anders.
Dann müssen wir gucken, was ja. Pfingsten bedeutet. Ob Pfingsten.
Aber Wiedergeburt, ich würde das nicht im Alten Testament so. David hat gesagt, nimm nicht deinen Geist von mir.
Das denke ich aber nicht, dass David damit meint, dass Gott sozusagen den Weg nimmt und dass er dann verloren ist.
Aber dann gibt es keinen Unterschied im Alten und Neuen Testament bezüglich Wiedergeburt dann.
Ja, das würde ich sagen, weil der Punkt ist der, wenn der Heilige Geist nicht hingeht und bei Menschen die Augen öffnet, dann bleiben sie geistig tot. Und zwar nicht nur im Neuen Testament, im Alten Testament genauso. Wenn wir sind alle in Adam geboren, wir sind alle in ihm und wir sind alle von Natur aus tot. Und wenn der Heilige Geist nicht kommt und eine Wiedergeburt bei uns bewirkt, können wir nicht gläubig sein, können wir nicht ein Abraham sein, der auf Gottes Verheißung vertraut. Es ist ausgeschlossen von dem, was uns das Neue Testament zeigt, Neue Testament lehrt. Sonst müssten wir den Rückschluss folgern, dass der Mensch in der Lage ist, in diesem gefallenen Zustand, in dem er ist, in seiner totalen Verblendung, mit all dem, was er hat, dass er in der Lage ist, aus sich selbst heraus zu glauben und das Gute zu suchen. Aber ja, sagt Paulus.
Ich weiß, was du, aber die Idee, ich habe nie eigentlich so gedacht. Mhm. Aber das, man könnte sagen, nur durch die Wirkung des Geistes Gottes sind die Alttestamentgläubige gerettet werden, kann man gut sagen. Mhm. Aber ob sie eine augenblickliche Wiedergeburt erlebt haben,
ja.
Ich weiß nicht.
Das spannende Frage, ja. Aber für mich ist entscheidend zu sehen, was Paulus uns nicht so sehr. Wisst ihr, wenn wir das Alte Testament durchlesen, das ist immer die gleiche Frage. Wir lesen das Alte Testament durch und sagen, kann gar nicht sein, da steht nirgendwo das Wort Wiedergeburt. Ja. Aber ich sage, ich lese nicht das Alte Testament und versuche dadurch das Neue Testament auszulegen, sondern ich lese das Neue Testament, das, was Gott uns gegeben hat durch die Apostel und was er sagt. Und dann glaube ich das. Und wenn Hebräer 11 sagt, Abraham glaubte, dass Isaac wieder auferweckt werden könnte, wenn er ihn opfert, dann sage ich, okay, im Alten Testament steht es nicht, aber ich glaube es trotzdem, weil das Neue Testament es sagt. Mhm. Ja? Das ist für mich das Entscheidende. Zu schauen, was lehrt uns das Neue Testament, und dann davon her verstehe ich das Alte Testament.
Aber das Alte, okay, ich debattiere nicht, ich sage das Letzte, was ich sage, aber Jeremia und Hesekiel sagen zukünftig, dass in diese Bund Gott gibt, Gott nimmt diese Herz Stein und gibt ein fleischiges Herz, oder wie man das auf Deutsch ist. Oder,
ja, genau, ein lebendiges ein Herz aus Fleisch, ein fleischiges Herz.
Und auch Hesekiel, die ganze Hoffnung ist basiert auf diese zukünftige Hoffnung auf ein neues, der Tag kommt, wenn er schreibt sein Gesetz in unserem Herzen.
Absolut. Und das ist der neue Bund. Das kennzeichnet diesen neuen Bund. Aber es sind schon Einzelne aus dem Alten, das ist eben der Punkt, im Alten Testament waren es vereinzelte, wenige, ja, bei denen das der Fall war. Was das Besondere an Pfingsten ist, dass Gott diesen Bund, diesen neuen Bund, nicht nur vorab und mit Vorausschau auf das Kreuz verfügbar macht, sozusagen, sondern dass er es jetzt für einen Überrest Israels, aber für die ganze Welt öffnet. Ja? Mhm. Das ist das Besondere an Pfingsten. Und das, was eben die Jünger dann später dann auch die Lektion, die sie dann in den ganzen Kapiteln danach lernen müssen. Die Nationen sind Miterben. Und sie gehören mit zu diesem Leib. All die Verheißungen gelten ihnen auch. Ja. Das ist das Besondere. Das ist das neue Reich, das Gott jetzt anfängt zu bauen, auf der Grundlage von diesem neuen Bund. Ja. Aber es gab schon den gläubigen Abraham, es gab den David und es gab andere aus dem Alten Testament, die gläubig waren und die mit dazugehört haben. Ja. Aber im Vorausschau auf das Kreuz. Und in einer gewissen Vorwegnahme. Ja. So kann ich es bis jetzt verstehen, wiederum prüfen, lest das Neue Testament, was Paulus sagt über den Zustand des Menschen. Immer wieder neu müssen wir dahin kommen und fragen, was ist der Zustand vom Menschen? Wozu ist er denn eigentlich in der Lage? Ja, und wozu nicht? Okay, lasst uns erstmal dabei, okay, damit okay. Wir weiterkommen. Ich kann gerne nochmal darüber sprechen, auch bei Gelegenheit. Also, was war aber jetzt mit Judas? War Judas gläubig? Er war nicht gläubig.
Was heißt?
Ja, also wiedergeboren, in dem Sinne. Er war nicht wiedergeboren. Schaut mal, ich will es euch zeigen im Johannes-Evangelium. Johannes Kapitel 6, gerade die Stelle, von der wir vorher gesprochen haben, Johannes 6. Und das ist doch nicht... wo wir sagen können, da hat Judas schon einen Schluss gefasst, ja, hat ihn schon ausgehegt, davon wird uns nichts gesagt. Das wird wesentlich später erst gesagt, ja. Johannes 6, das berühmte Stelle, Simon Petrus, Vers 68, sagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und die Antwort Jesus wieder mal so völlig unpassend, denkst du, ja. Heieiei. Jesus sagt, habe ich nicht euch, die 12, erwählt und von euch ist einer ein Teufel. Das ist krass, oder? Er sagt nicht, und irgendwo einer wird von euch, wird sich von seinem Christsein abwenden und wieder zurückfallen, wo er vorher war, sozusagen. Ja? Er sagt seine Natur, er ist ein Teufel. Und das war es schon zu diesem Zeitpunkt. Wenn wir weiterblättern in Johannes Kapitel 13, da ist es jetzt unmittelbar davor. Aber wichtig, was Jesus hier sagt, guck mal, er differenziert, seht ihr das? Er differenziert sehr, sehr deutlich. Nicht, dass wir denken, Jesus hat 12 auserwählt, aber einen konnte er nicht retten, einen konnte er nicht halten. Jesus sagt, nein, ganz langsam. Vers 11, schaut mal. Vers 10. Jesus spricht zu ihm, zu Petrus. Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Mhm. Er sagt, aber ihr seid nicht alle rein. Denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Mhm. Jesus wusste es ganz genau. Schaut mal, wenn wir weitergehen, Vers 17 sagt er noch abschließend, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ich rede nicht von euch allen, denn ich weiß, welche ich erwählt habe. Seht ihr das? Jesus sagt, ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe, ich weiß, wer mir gehört. Es ist nicht einer da, der abgesprungen ist und der, wenn man halt den Dings danach wählen, ich weiß, welche ich erwählt habe. Das, was geschieht, das geschieht, das musste geschehen. Seht ihr, das ist in diesem Fall sehr, sehr deutlich. Damit die Schrift erfüllt würde. Er sagt, das ist nicht einer, hat halt einer nicht ausgehalten. Nein, die Schrift musste erfüllt werden. Gott wusste das. Und Gott, für Gott war das festgelegt so. Also deswegen sage ich, die Perspektive Gottes ist eine ganz, ganz andere. Okay? Als die wir haben. Wir haben eine sehr flache Perspektive. Die Jünger fragen sich, wer wird es sein? Ja, die wundern sich wahrscheinlich über Judas, ja, dass er vor einmal weg war. Ja. Aber was Petrus dann übrigens in der Apostelgeschichte 1 bis 11 sagt, ist genau dasselbe. Ja.
Kann ich kurz fragen, ja? Als sie sich gewundert haben, wer es sein wird, hat er es gewusst über sich selber?
In Johannes 6 zum Beispiel, keine Ahnung, hier hat er mit Sicherheit den Entschluss schon gefasst. An der Stelle jetzt Johannes 13. Johannes 6, keine Ahnung. Da steht auch dann nicht wieder die Reaktion, wir denken wieder, wenn Jesus sagt, einer ist ein Teufel, ja, so ähnlich wie am Abendmahl, fragt sich dann ja jeder, hä, meint er mich? Ja, bestimmt, aber es wird uns davon nicht geschrieben. Viele Dinge werden nicht geschrieben, die jetzt brennen. Wir müssen versuchen, das wahrzunehmen, was geschrieben steht. Aber Apostelgeschichte 1, schaut mal. Sagt Petrus in Vers 16, ihr Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, wie der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat über Judas, der denen, die Jesus festnahmen, Wegweiser geworden ist. Und dann rollt er das noch auf und zitiert eben die Schrift dazu. Und dann treffen sie eine Entscheidung, ja, dass ein anderer sein Amt empfangen muss, ja, aufgrund der Schrift. Sehr, sehr deutlich, Petrus sagt, es musste so sein, ja. Es musste die Schrift erfüllt werden. Es war kein Unfall, es war kein... lest das Johannes-Evangelium und seht, dass es betont, dass Jesus keinen verloren hat. Es ist nicht einer... Das war klar, das musste so sein. Wenn wir jetzt gucken, die anderen Jünger, die anderen waren aber treu, ne?
Aber es ist interessant, wenn er rausgeht, dann meinen sie, der ist rausgegangen, ja, für die Arme, ja, was zu geben.
Ja, ja, also richtig, ja.
Der war überhaupt nicht auf dem Schirm, mhm, als verdächtig oder, mhm, so.
Nee, ja, aber Jesus sieht eben die Herzen. Ne?
Ja, ja.
Und das ist wieder unsere Perspektive. Mhm. Denken, oh, der Judas geht noch ein bisschen was, eine Spende in den Arm geben oder Brot kaufen oder so. Mhm. Nein, nein. Ja, Jesus weiß, was passiert. Aber was ist mit den anderen Jüngern? Waren sie, ja, sind sie vom, sind sie vom Glauben abgefallen? Sind auch vom Glauben abgefallen, wenn wir es so wollen. Schauen wir Matthäus. Matthäus 26, Vers 56 sagt, aber dies alles, ich warte noch kurz, trinke einen Schluck. 56. Aber dies alles ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt werden. Da verließen ihn die Jünger alle und flohen. Jetzt mal erstmal, alle Jünger sind weggelaufen. Was haben sie noch vorher kurz gesagt?
Immer bei dir.
Petrus, Vers 35, aber spricht zu ihm, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso aber sprachen auch alle Jünger. Vers 69 bis Vers 75 kennen wir. Vers 74, das ist das dritte Mal, dass Petrus Jesus verleugnet. Zum Glück nicht andersrum. Da heißt es, da fing er an, sich zu verwünschen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Ist er vom Glauben abgefallen? Er ist vom Glauben abgefallen, wenn du so willst. Er ist abgeirrt. Er hat sich völlig verlaufen. Und wenn Jesus ihm jetzt nicht nachgegangen wäre, was wäre passiert?
Der wäre weg.
Er hat zwar bitter geweint, es tat ihm vielleicht irgendwie leid, aber er sah keine Hoffnung, keine Perspektive. Judas hat es auch leid getan. Sie hängt. Versteht ihr, was ich meine? Was ist der Unterschied? Jesus geht ihnen nach, holt sie zurück. Ja. Lukas Kapitel, ich habe geschrieben Lukas 22, aber ich blick gerade die ganze Zeit, was steht in Lukas 22, es muss Lukas 12 sein, ich tippt. Na, Lukas 12 ist es aber auch nicht, es ist doch Lukas 22, doch, Lukas 22, doch, richtig. Manchmal denkt man, es ist falsch und es ist auch nicht falsch. Doch, klar. Lukas 22, Vers 31. Schau mal. Das sagt Jesus schon vorher zu ihm. Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Das ist Prüfung. Das ist Gericht. Wir sehen hier übrigens, gell, der Satan. Wie hat Luther gesagt? Der Teufel ist Gottes Teufel. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Versteht ihr das?
Wahrscheinlich Gottes Plan.
Genau. Er ist Teil von Gottes Plan. Er ist nicht der gleichrangige Gegenspieler, den es zu bekämpfen gilt und mal gucken, wer am Ende gewinnt. Der Teufel ist eingefügt in Gottes Plan und es gefällt ihm zwar nicht und schmeckt ihm zwar nicht, aber er ist da völlig eingebunden und dient dem Zweck, den Gott ihn eingesetzt hat. Der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Er sagt, ich bin für dich eingestanden.
Dass dein Glauben nicht aufhört. Also was passiert jetzt mit dem Simon?
Ja, ja. Man denkt jetzt hier, ja, aber er hat ja aufgehört, der Glaube, ne? War Jesu Gebet zu schwach? Nein.
Gefallen oder nicht?
Nein. Nee, es bedeutet, dass sein Glaube nicht aufhört, bedeutet, dass nicht das Gleiche passiert wie mit Judas. Ne? Dass Judas sich offenbart hat als einer, der nicht seiner war, aber hier ist was anderes. Er gehört ihm. Ja. Dass sein Glaube nicht aufhöre, das bedeutet, dass die Beziehung zu ihm nicht aufhört. Ja. Dass es weitergehen darf und trotzdem, dass er sich verirrt hat. Ja. Und guck mal, wie sicher das ist. Er sagt, und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Also es steht völlig fest, er kehrt zurück. Seht ihr das? Aber zurückkehren, was bedeutet das? Er war zuerst, hat sich verlaufen. Ja? Versteht ihr? Das bedeutet, also, in dem Sinne, Abfall vom Glauben, ja? Deswegen sage ich, das ist immer die Frage, was man darunter versteht. Ja, in einem gewissen Sinne, er ist vom Glauben abgefallen. Doch, Jesus hat gesagt, ich führe ihn wieder zurück, ich bringe ihn wieder zurück. Er ist meiner, er gehört mir.
Ja. Aber eigentlich, wie du das auslegst, es gibt kein Abfall von Glauben als solches. Man kann innerhalb des Glaubens in Irrtum laufen, aber man ist immer diese Beziehung bleibt erhalten irgendwie aufgrund und dann der wirklich abfällt wie Judas, der war sowieso nie drin sozusagen.
Das sind die zwei Möglichkeiten, die ich von der Schrift sehe.
Okay. Ja. Ja.
Eben der eine, der sich als der offenbart, der es noch gar nicht verstanden hat, der ein Sünder ist und der aber immer dabei war, der als einer geschieden hat, der erschienen ist als einer, der gläubig ist. Und wenn der vom Glauben abfällt, dann bedeutet es, dass er nicht von seiner persönlichen Überzeugung abfällt, von dem Lebendigen, was Gott geschaffen hat, sondern dass er von unseren Glaubensüberzeugungen, von der Lehre ist er abgefallen. Er ist von Gott abgefallen. Also hat sich abgewandt davon. Mhm. Er hat sich losgelöst davon. Mhm. Das bedeutet abfallen. Ein Loslösen aus der Gemeinschaft heraus, aber insbesondere von den Glaubensinhalten. Ja, ein Ablösen davon. Und das ist bei den einen, wie gesagt, die noch nicht wiedergeboren worden sind. Und bei den anderen ist es, mag es diese Verirrung geben, aber Gott wacht über seinen Schafen.
Aber egal, ob es so oder die Theorie heißt, eigentlich ändert es ja nichts an unserem christlichen Glaubensleben.
Es ist für die Praxis nicht. Für die Praxis nicht.
Für die Praxis,
nicht, sondern wir gehen beiden hinterher. Genau. Wir rufen beide zur Buße. Ja. Wir wollen alle zurückführen. Und wir ermahnen alle.
Nicht bequem werden, sagen, ja. Niemals.
Und es ist zwar, das will ich eben auch sagen, es ist zwar ein gewaltiger Trost zu wissen, wenn ich Christus gehöre, bin ich sicher bei ihm. Aber es ist niemals ein Ruhekissen. Es ist niemals ein Ruhekissen. Denn wir durchbohren uns selbst mit vielen Schmerzen und mit vielem, was nicht gut und nicht schön ist für uns, wenn wir das nicht tun. Und immer wieder selbst, sagt die Bibel, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Ja? Für die, die lau sind und für die andere Wege gehen, denen müssen wir sagen, wir wissen zwar von der Schrift, vielleicht ist es ein Schaf, das abirrt, aber wir müssen sagen, prüf dich, ob du im Glauben bist. Hast du wirklich Christus erkannt? Hast du ihn verstanden? Siehst du ihn nicht, wie wunderbar er ist? Bleib doch bei ihm. Versteht ihr, was ich meine? Und um beide gilt es natürlich gleichermaßen zu ringen, zu eifern und sie zur Buße zu rufen. Bei beiden werden wir sehen, ist der Weg zurück die Buße. Ja. Matthäus 18, Vers 21:27, hast du gesagt, bis 12 können wir machen, oder was hast du gesagt?
22.
Ich würde es noch gerne anschließen lassen, weil es genau um das Thema geht. Und nächstes Mal sind wir wieder eine ganz andere Truppe. Wenn ich weiß, genau die gleichen Leute sind nächstes Mal wieder da, dann würde ich sagen, okay, komm wieder. Aber weil ich weiß, das wieder sich komplett anders zusammensetzt, will ich das hier ergänzen. Der ganze Abschnitt Matthäus 18 geht um dieses Thema. Kennt ihr das? Wenn aber dein Bruder sündigt, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein, gell? Kennen wir. Ja? Gemeindezucht, all diese Dinge. Und nicht übrigens erst ab Vers 15, ab Vers 1. Ja, wenn wir gucken, er sagt hier, es geht um Hochmut und all diese Dinge. Ja? Und Jesus warnt, aber er sagt, wenn jemand selbst einem dieser Kleinen, die an mich glauben, und das bedeutet gering, demütig, es geht hier nicht einfach nur um die Kinder, wie wir mit den Kindern umgehen. Mhm. Es geht hier um die, die an ihn glauben. Es sind seine Kleinen. Und wenn einer sagt, so ist besser, für den wäre es besser, einen Mühlstein zu versenken. Ja? Also das ist eine Art und Weise zu veranschaulichen, wie wertvoll die für Jesus sind. Okay?
Kann es vielleicht heißen, die noch mit einem etwas frischen Glauben, mit noch einem noch nicht so gefestigten, geprüften Glauben.
Das, ja, aber die Kleinen, das, ja, vielleicht mag das so sein, aber Jesus sagt, selbst der Geringste, selbst der Geringste ist, wo wir sagen würden, das ist der Geringste, das ist ein Kleiner, ja. Selbst der Geringste hat für ihn den allergrößten Wert, sagt Jesus hier. Ja. Und dann sagt er hier, wenn aber deine Hand und Fuß Anlass gibt zur Sünde, abhauen. Damit meint er jetzt nicht, dass wir nächsten Gottesdienst Säge und Axt mitbringen sollen. Dann geht's los. Sondern es geht hier darum, derjenige, der Anstoß wird, der Anlass wird zur Sünde, der muss aus der Gemeinde entfernt werden. Ja. Das ist das ganze Thema hier. Denn wir sind ein Leib und viele Glieder. Ja. Das ist das ganze Thema hier. Ja, sonst macht es gar keinen Sinn hier.
So habe ich das nie betrachtet.
Also es gibt andere Stellen, wo das auch nochmal verwendet wird. Ja, aber hier in diesem Zusammenhang bedeutet es das. Mhm. Okay? Mhm. Und dann sagt Jesus, seht zu, Vers 10, dass ihr nicht eins dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmel ist. Da stehen sogar Engel für ihren Dienst bereit. Schauen, für den Vater. Ja, also gebannte Erwartung. Wann gibt er einen Befehl? Und dann gehe ich los. Ja, dienstbare Geister, ja, für die Menschen. Selbst die Engel, selbst Engel werden für sie aufgeboten. Deswegen seht zu, dass ihr nicht eins dieser Kleinen verachtet. Um das geht es hier die ganze Zeit. Und dann sagt er jetzt eins. Er will ein Verehrtes. Was aber meint ihr? Vers 12. Wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins von ihnen sich verehrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Irrende. Das geschieht, wenn er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dieses, als über die 99, die nicht verirrt sind. Und so ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmel ist, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Was sagt er hier? Selbst dem Kleinsten, wenn es sich verirrt, wenn es wegläuft, wenn es abkommt vom Weg. Ja. Und da würden wir sagen, das ist ja ein abgefallener, weißt du, jetzt ist egal, kann man verachten. So. Nein. Schau mal, der ist ein guter Hirte, der hinterhergeht. Hier geht es gar nicht mal mehr darum, dass Ungläubige zum Glauben kommen.
Ja, ich weiß.
Ja. Hier geht es darum, dass seine Schafe, die sich verirren, dass er sie zurückbringt. Und was für eine wunderbare Aussage. So ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmel ist, dass eines dieser Kleinen, dass der geringste Gläubige verloren geht. Was für ein Trost. Genau dasselbe will ich einfach nur, dass ihr seht, passiert hier eben in Ruth. Gott bringt seine Kinder zurück. Er führt sie zurück. Das eine Mittel ist Zucht, und das haben wir jetzt in Vers 6 gelesen. Jetzt binden wir den Sachsen nur noch zu. Ruth 1. Ruth 1, Vers 6. Und sie machte sich auf, und sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus dem Gebiet von Moab zurück, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht hatte, um ihnen Brot zu geben. Ich sag's mal so, wer hat ihr das geflüstert? Wer hat ihr diese Information zukommen lassen? Gott. Gott hat sie das hören lassen, dass da wieder Brot da ist. Und so sehen wir, wie Gott auf der einen Seite mit Gericht und mit Strafe und auf der anderen Seite mit aller Liebe zurücklockt und zurückführt. Seht ihr das? Auf den richtigen Weg. Ich muss dir denken an Hosea 11, Vers 4, wo es heißt, mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen. Ja? Das ist das, was Gott hier tut. Er bringt seine Kinder. Manchmal für uns mit harten Mitteln, manchmal mit sanftem Zuspruch und mit einer kleinen Information bringt er uns zurück, da wo wir hingehören. Wie schön und wie gut ist das, das zu wissen. 2. Petrus 2, Vers 9 könnt ihr mit nach Hause nehmen, zum Aufschlagen. Schlagen wir nicht mehr auf. Ich glaube, wir haben es auch letztes Mal aufgeschlagen, für die, die da waren. Da heißt es, denn Gott verzögert seine Verheißung nicht, wie es eigentlich für eine Verzögerung verhalten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, weil er nicht will, dass welche verloren gehen. Was bedeutet das? Er sagt, wegen euch wartet er noch, dass alle von euch zum Glauben gekommen sind.
Ja. Sondern es ist ausschließlich über Gläubigen.
Das geht um Gläubige hier. Ja. Er sagt, das ist wegen euch, weil er nicht will, dass welche verloren gehen. Und das schreibt er zur Gemeinde. Wollen wir beten und Gott preisen und danken und bitten aber auch, dass Gott uns die Schafe, seine Schafe, selbst wenn es die Verirrten sind, so aufs Herz legt, wie sie ihm auf dem Herzen liegen. Lass es uns machen. Vater im Himmel, ich will dir dafür danken, dass wir nicht nur mit unserer Perspektive, die wir hier auf der Erde haben, alleingelassen sind, sondern dass wir immer wieder den Blick heben dürfen zu dir und dass wir sehen dürfen, dass du über alle Dinge weißt, dass du nicht nur weißt, sondern dass es alles innerhalb deines Ratschlusses und deines Planes liegt, dass nichts dir verloren und daneben geht, dass keine Ausrutsche passieren. Ja, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir so einen wunderbaren Trost haben dürfen. Ich will dich aber auch bitten, dass wir den richtigen Rückschluss daraus ziehen, dass wir nicht meinen, dass wir dann einfach die Füße hochlegen und entspannen. Es kann ja eh nichts passieren, nach dem Motto, Herr, ich bitte dich, dass du da überführst und dass du von deinem Wort her diese Menschen, die das dazu neigen, dass du denkst, dass du sie genauso überführst und genauso zur Buße bringst, Herr, weil das niemals das ist, was du uns sagst, sondern dass wir aus dieser Gewissheit heraus, die wir haben, umso mehr unser Leben aufopfern für dich und die Zeit nutzen, die kurz ist, uns befleißigen, unsere Rettung festzumachen, zu verwirklichen, durch die Gnade, in der wir leben, Herr. Ich will dich bitten, tröste du deine Gemeinde, richte sie aus, aber rüttle sie auch wach, da wo sich ein verdrehtes Verständnis eingeschlichen hat. Wir bitten dich von Herzen, dass du uns alle aufmunterst, dir von Herzen nachzufolgen. Nicht aus unserer Kraft, Herr. Wir haben es gesehen, neu bei den Jüngern, wie das völlig im Sand versiegen muss. Aber im Vertrauen darauf, dass du treu bist und dass du deine Verheißungen erfüllst. Ich will dich von Herzen preisen für dein heiliges und für dein gutes Wort, Herr. Amen. Amen.